das ökologischste Produkt, das nicht leistbar ist, ist nicht unser Qualitätsanspruch. Und das wirtschaftlichste Produkt, das in der sozialen Komponente nicht passt und auch nicht nachhaltig ist, ist es auch nicht. Und daher sind es drei Säulen, wirtschaftlich, ökologisch und sozial, die wir dann halt immer unterschiedlich gewichten, gebe ich auch zu. Also wir haben nicht immer dieselbe Verteilung, wie es sein muss, aber alle drei müssen sich irgendwo so zusammenfinden und dann haben wir die Qualität, die wir wollen.
Die Zukunft baut mit. Der Riederbau Podcast. Dein Draht in die Baubranche.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast mit Anton Rieder, dem Geschäftsführer und Inhaber von Riederbau in Schwoich bei Kufstein, den ich hiermit ganz herzlich im Studio begrüße. Hallo Anton.
Hallo.
Heute zu Gast ist Isabella Stickler, Juristin, Immobilientreuhänderin und eine der prägenden Persönlichkeiten in der gemeinnützigen Wohnungswirtschaft in Österreich. Sie ist Obfrau und Vorstandsvorsitzende der gemeinnützigen Bau-, Wohn- und Siedlungsgenossenschaft Alpenland mit Sitz in St. Pölten. Herzlich willkommen, liebe Isabella.
Hallo und grüß Gott.
Wir freuen uns sehr, dass du da bist. Vielleicht kannst du uns für den Anfang deinen Zugang zum Thema Wohnen zusammenfassen. Was hat dich da geprägt und was würdest du sagen, wofür stehst du?
Ich habe vor fast 20 Jahren in der Genossenschaft Alpenland zu arbeiten begonnen und habe im Bereich der Immobilienverwaltung begonnen. Und ich glaube, dass diese ersten Jahre, wo ich das Handwerk aus der Bewirtschaftung gelernt habe, mich heute noch ganz stark prägen. Und der Fokus liegt bei mir, anders als vielleicht bei einem Techniker, der sich mit der Projektentwicklung und dem Bauen per se als reines Thema beschäftigt, schon auf dieser sehr langen eigentlich Betrachtung der Immobilien. Und die Projektentwicklung ist ein wunderschönes, spannendes Thema. Aber die Aufgabe ist eigentlich gelungen, wenn ich nach 20, 30, 40 Jahren noch immer sagen kann, ich kann das Haus anschauen, es fühlen sich die Menschen wohl in dem Haus. Und es ist so gut gebaut und da sage ich auch dazu in Klammer, nicht billig gebaut, dass es in der Erhaltung, in der Sanierung und in der Bewirtschaftung noch immer leistbar für die Bewohner ist. Und ich glaube, das hat mich ganz, ganz stark geprägt. Und natürlich ein Aspekt, wie geht es den Menschen in den Gebäuden, die wir richten? Das kriegt man ja in der Verwaltung eigentlich am eigenen Leib ganz stark mit. Und Gebäude, die nicht gut sind, haben als Auswirkungen, dass es den Menschen dort auch nicht gut geht und dass sie auch nicht lange bleiben. Und ich glaube, das muss man mitnehmen. Das Wohnen funktioniert nicht nur, weil das Gebäude von außen gut ausschaut, sondern das Wohnen funktioniert, wenn das Gebäude von der Planung und von der Konzeption her wirklich so ein Zuhause gibt, dass ich von der Grundstücksgrenze bis zur Wohnungseingangstür Möglichkeiten für die Bewohner schaffen, wo sie auch lange drinnen bleiben können. Und ich glaube, das waren diese prägenden Jahre und die machen mich heute noch aus, auch in meinem ganzen Thema. Bei mir ist die Grundstücksakquise, ich bin auch in der Projektentwicklung noch stark dabei. Und das sind für mich Aspekte, die für mich extrem relevant sind für das, was wir tun. Und Wohnen ist eine langfristige Aufgabe, nicht nur die kurze Phase des Projektplanens und des Errichtens.
Vielen Dank für diesen Einstieg. Du hast damit schon ganz viele Themen angeschnitten, um die es heute gehen wird. Anton, bevor wir ins Thema einsteigen, aus welchen Zusammenhängen kennt ihr beide euch denn?
Naja, wir sind als Firma Riederbau doch auch stark im gemeinnützigen Wohnbau engagiert. Also dürfen dort für einige gemeinnützige Bauvereinigungen in Tirol verschiedene Wohnanlagen errichten. Andererseits auch durch meine Tätigkeit in der Innungen der Wirtschaftskammer wieder auf den Kontakt mit dem gemeinnützigen Sektor in den letzten Jahren gehabt, weil wir doch viele gemeinsame Interessen haben. Und ich wurde dann heuer angefragt, ob ich bei einer Versammlung oder einem Treffen der gemeinnützigen Bauvereinigungen am Wolfgangsee einen Vortrag halten möchte zu dem Thema Bauen außerhalb der Norm. Habe gesagt, das mache ich sehr gerne, weil gerade der gemeinnützige Sektor wäre ein Bereich, der sich vielleicht mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen möchte oder könnte. Und nachdem die Isabella dort die Vorsitzende dieser Vereinigung ist, haben wir uns dort kennengelernt und haben sofort gemerkt, dass wir einen guten Zugang zueinander haben und ähnliche Gedanken haben. Und dann habe ich sie gebeten, dass sie heute für diesen Podcast zur Verfügung steht.
Sehr gut. Ich möchte gern mit einem schweren Thema anfangen, um dann zu den leichteren Dingen zu kommen. Und zwar möchte ich sprechen über leistbares Wohnen in Zeiten hoher Baukosten, die unbestreitbar hier bestehen. Isabella, wie beurteilst du denn die aktuelle Kostenentwicklung im Wohnbau und was sind deiner Meinung nach die Hauptkostentreiber?
Das hat sich mit Corona ganz stark verändert. Also wir haben mit Corona ja eigentlich 2021 starke Baumaterialsteigerungen gehabt. Dann kamen über die Lieferengpässe, über Verzögerungen, dann kam das Thema, dass Finanzierungen in den letzten Jahren einfach gestiegen sind, was sich natürlich nicht direkt in den Baukosten, aber indirekt auf die Projektkosten auswirkt. Es waren dazwischen 23 und 24 Lohnkostenerhöhungen, die sich natürlich auch in den Angeboten der Baufirmen niedergeschlagen haben. Und insgesamt sind wir jetzt schon, und das muss man, also der Anton und ich haben im Vorgespräch ein bisschen darüber gesprochen, sind wir in einer Phase, wo mit Corona sich Baupreis und Baukostenindex eigentlich auseinanderentwickelt haben, jetzt wieder annähern und die Baupreise so sind. Und wir haben in der Alpenland schon einige sehr große Projekte auch in der Ausschreibung, dass wir spüren, dass die Firmen noch immer sehr stark im Mitbewerb und Wettbewerb um Auslastung kämpfen und wir in den Baukosten eigentlich als Bauträger enorme Vorteile im Moment über diesen Wettbewerb haben, wo wir schon sehen, langfristig kann die Situation auch nicht so sein, weil es fehlt dann auch die Investition, also dieser Aufschlag der Firmen für Investitionen oder für weitere Entwicklungen. Insgesamt stellt sich die Frage, und ich glaube, das muss man sich schon gesamt anschauen, bauen wir wirklich teurer, als wir vor 20 Jahren gebaut haben. Was wir machen, ist, wir bauen sicherlich anders als vor 20 Jahren. Und wir haben in unserem Unternehmen die Projekte der letzten 20 Jahre ausgewertet, Baukosten zu Baupreisindex, Baukostenindex VPI, und schauen uns jetzt wirklich an, wie haben sich diese Kurven entwickelt. Insgesamt, ja, Baukosten sind gestiegen. Im Moment können wir extrem gut verhandeln. Das heißt, wir kriegen Preise, die wir viele Jahre nicht bekommen haben. Auch in dem Wissen, dass das ein Auslastungsangebot für die Baufirmen ist. Wo wir jetzt mit Sorge drauf schauen, ist, wenn die Ukraine in einen Wiederaufbau geht, orientieren sich die ersten Unternehmen schon in Richtung Wiederaufbau, weil sie dort höhere Ertragschancen sehen. Das kann sich extrem negativ für die österreichische Bauwirtschaft in Summe nämlich für die Anbieter und für die Bauträger selbst auswirken. Und daher glaube ich, ist es ganz wichtig, jetzt dann von der Phase der Auslastungspreise hin zu anderen Preisen zu kommen und zu schaffen, auch in der Bauwirtschaft oder als österreichischer Wirtschaftsstandort, möglichst viele Anbieter in Österreich auf dem Markt zur Verfügung zu haben. Und warum ist mir das so wichtig? Nicht nur im Neubau, weil wir diese Firmen in der Sanierung brauchen werden. Und wenn wir jetzt Marktteilnehmer verlieren, werden uns diese Firmen in der Sanierung, und das ist die weitaus größere Aufgabe, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten einfach fehlen.
Anton, wie erlebst du denn als mittelständischer Bauunternehmer die aktuellen Kostensteigerungen und wo wirken sie sich vielleicht in Projekten im gemeinnützigen Sektor ganz besonders spürbar aus?
Ja, wir haben das Phänomen der letzten Jahre, dass eben Baupreis- und Baukostenindex auseinanderklaffen. Etwas unerklärlicherweise, wir haben es dann mal tiefer analysiert, wir glauben auch, dass da ein paar statistische und systemische Mängel gibt, warum das der Fall ist. Denn was nicht passiert ist, zumindest nicht im Mittelstand, dass die Ergebnisse der Unternehmen um das besser geworden sind, wie der Baupreisindex stärker gestiegen ist als der Kostenindex. Also aus dem heraus schließe ich wieder, dass es dort vielleicht einen systemischen Mangel gibt, aber sei es wie es sei. Wir hatten natürlich eine Hochkonjunkturphase Anfang der 20er Jahre, getrieben vor allem durch die Nullzinspolitik. Und dann hatten wir einen jenen Einbruch von 22 auf 23 und mittlerweile ist es so, dass der Hochbau rund um 20% real geschrumpft ist, also 20% weniger Volumen. Aber jedes Unternehmen versucht, die eigenen Kapazitäten hochzuhalten, im Wissen, dass man sie nicht mehr bekommt, wenn man sie jetzt freisetzt. Und deshalb gibt es diesen enormen Druck am Markt. Und da stellt sich nochmal die Frage, wer hält das aus, wer überlebt es, ja, und wer muss sich dann reduzieren oder verschwindet überhaupt vom Markt, ist momentan natürlich eine attraktive Phase für verschiedene Auftraggeber, aber langfristig kann es das nicht sein. Wir brauchen, glaube ich, eine stabile Basis an guten und vernünftigen Unternehmen, um auch einen Wettbewerb aufrecht zu erhalten. Was ich vielleicht zu den Baukosten noch sagen will, es gibt noch viele Einflussfaktoren, warum Bauen so teuer geworden ist. Und einer der großen Faktoren ist sicher natürlich das ganze Thema Gesetze, Vorschriften, Normen, die das schon sehr stark nach oben getrieben haben. Eben vor allem in einer Zeit, wo es eh ein bisschen egal war, wenn es teurer geworden ist. Jetzt ist es eben nicht mehr egal, weil die Kosten sind auf einem hohen Niveau. Die Zinsen haben auch wieder ein vernünftiges Niveau. Und jetzt, glaube ich, kommen in eine Phase, wo wir alle wieder überlegen, wie kann man die Dinge etwas günstiger und effizienter und besser machen. Und ich nehme jetzt da gern was auf, was die Isabella am Anfang gesagt hat. Okay, sie hat im Betrieb begonnen, in der Gebäudeinstandhaltung im Betrieb. Und ich glaube, dass diese Aspekte, wie können wir Gebäude gut instand halten, wie können wir es gut betreiben, wie können wir es auch wirtschaftlich bauen, wieder einen höheren Wert in der Projektentwicklung bekommen. Und das, glaube ich, haben wir ein bisschen verloren in den letzten Jahren und haben auf das zu wenig Rücksicht genommen. Und auch das war bis zu einem gewissen Grad ein Kostentreiber. Und jetzt muss ich eins sagen, das habe ich in der letzten Diskussion mit einem Systembauer mitbekommen, der selber berichtet hat, dass er auf einer Podiumsdiskussion war, wo man über den Plattenbau diskutiert hat. Und dann hat der dortige Geschäftsführer dieser Bauvereinigung, der diese Plattenbauten besitzt, gesagt, sie machen laufend Mieterzufriedenheitsumfragen und fragen die Mieter, wie es ihnen passt oder nicht passt. Und beim letzten Mal haben sie die Mieter gefragt, welche Farbe denn ihre Fassade hätte. Und 90% haben nicht gewusst, welche Farbe die Fassade hat. Und das ist schon irgendein Signal, was den Mietern wichtig ist oder nicht sehr wichtig ist. Offenbar die Farbe der Fassade weniger, aber gute, kompakte Grundrisse, etwas Freiraum im Balkon, ein schönes Stiegenhaus, einen schönen Zugang, ordentliche Freiräume, wo man sich aufhalten kann und dann in Summe günstige Miet- und Betriebs- und Erhaltungskosten. Das sind die entscheidenden Faktoren, aber offenbar die Farbe der Fassade war dort kein Thema, denn 90% haben sie nicht einmal im August.
Bevor wir jetzt auf das Thema Qualität kommen, also welche Qualität ist für die Mieterinnen wichtig, aber auch Qualität im Sinne von Normen und Standards, möchte ich gerne noch beim Thema Mittelstand kurz verweilen, weil wir da gerade hingekommen sind. Isabella, du hast schon gesagt, dass der Mittelstand in der Langzeitbetrachtung, also im Thema Sanierung, eine Rolle spielt. Siehst du denn eine Gefahr, dass gerade im gemeinnützigen Sektor zunehmend große Bauindustrien das Feld übernehmen und die Mittelständler nicht mehr mithalten können?
Also aus der niederösterreichischen Betrachtung heraus nein. Ich glaube auch, dass die gemeinnützigen Wohnbauträger sehr stark auf diese regionalen Firmen setzen. Also wird uns zumindest in der Alpenland ganz bewusst, wir schreiben sehr breit aus, für uns ist nicht der billigste Preis, der abgegeben wird, der entscheidende, sondern wir setzen schon sehr stark auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit und auf die regionalen Unternehmen, auch aus der Brille heraus, dass für uns diese Unternehmen in der Sanierung so relevant sind. Und wir haben in Niederösterreich 572 Gemeinden. Also wir sind von sehr großen städtischen Gebieten bis zu sehr kleinen Gemeinden vertreten. Und du brauchst im ländlichen Raum einfach die kleinen mittelständischen Partner für den Betrieb und für die Sanierung der Gebäude. Und das sind, glaube ich, das sind diese Hebel, die wir noch sehr unterschätzen, auch in der zukünftigen Bestandssanierung und Modernisierung. Das werden die Großen oder nur sehr ungern machen. Also da kriegen wir auch, wenn man jetzt Ausschreibungen im Neubau und Ausschreibungen in der Sanierung anschaut, im Neubau kriegen wir wahnsinnig viele Angebote. In der Sanierung zeigt sich da schon ganz ein anderes Bild. Und in der Sanierung sind unsere Partner die kleinen und mittelständischen Betriebe. Und das ist, glaube ich, das Relevante in dieser langfristigen Ausrichtung, regionale Betrachtung und ganz starker Einbezug dieser kleinen und mittelständischen Unternehmen.
Anton,
aber es ist ein starker Niederösterreich-Blick und ich weiß es nur von meinen Partnerunternehmen in der Gemeinnützigkeit, die auch sehr breit ausschreiben und auch sehr gerne mit dem regionalen Mittelstand bauen.
Anton, du siehst dich ja nicht nur in der Rolle in der Sanierung, sondern hast auch ganz explizit Konzepte entwickelt, um auch im Neubau mit den industriellen Mitbewerbern bestehen zu können. Was sind denn da deine Tricks, um da mithalten zu können?
Ja, also wir sehen schon einige Entwicklungen, die ja natürlich für große Einheiten oder große Player am Markt, sage ich jetzt einmal, sprechen. Eines davon ist natürlich das Thema serielles und systematisiertes Bauen, wo ganze Wohngebäude aus Fabriken herauskommen. Sowas gibt es bereits in Österreich, aber in Deutschland vermehrt, die vielleicht gerade bei sehr großen Wohnanlagen, die dann auch sehr kosteneffizient errichtet werden sollen, natürlich gewisse Vorteile haben. Und wir schauen schon sehr, dass wir dem auch was entgegenhalten können. Und so haben wir eben unser Riederbau-Holzbausystem entwickelt. Das ist ein Hybridbausystem, das wir selber in einem Planungsleitfaden gemeinsam mit der Universität Innsbruck entwickelt haben und festgelegt haben, sind dort auch in die Holzbauproduktion eingestiegen können, also Wand- und Dachelemente selber fertig produzieren, kaufen fertige Bäder zu und können mit dieser Bauweise, und da richtet man momentan gerade einen sehr großen gemeinnützigen Wohnbau, in dieser Art und Weise dann auch wieder kosteneffizienter und schneller, aber doch sehr individuelle Gebäude anbieten. So gesehen versuchen wir dem auch was entgegenzuhalten. Ich finde das grundsätzlich eine gute Entwicklung, wenn wir uns wieder Gedanken machen, wie können wir den Bau verbessern, wie können wir das optimieren, wie können wir bessere Produkte machen. Und ich hoffe halt, dass halt das dann auch gilt, was Isabella gesagt hat, dass selbst wenn man gerade ein paar Prozentel teurer ist, vielleicht trotzdem den Regionalen dann zum Zug kommen lässt, der dann ja auch da ist, wenn es um Gewährleistungsansprüche geht oder wenn es um Sanierung geht oder auch um kleine Arbeiten geht und der auch die regionalen Leute beschäftigt. Auch das spielt, glaube ich, schon eine große Rolle. Viele von denen wohnen dann ja wieder in gemeinnützigen Wohnanlagen. Also wäre recht schön, wenn die, was auf der Baustelle sind und die drinnen wohnen, dieselben sind und nicht irgendwelche völlig anderen. Aber dieser Gedanke, glaube ich, ist nicht überall sehr verbreitet. Also in Tirol kann ich nur sagen, vor 20 Jahren beim gemeinnützigen Wohnbau hat es 15 Angebote gegeben für den Neubau. Wenn es heute 5 sind, ja, dann ist alles beieinander. Wir sind nur 12 Mittelständler in Tirol. Dort ist der Markt schon sehr stark konsolidiert. Natürlich nicht nur wegen dem Wohnbau, aber eben auch wegen dem Wohnbau, weil doch manche Player ausschließlich auf Billigsbieterprinzipien setzen und Billigsbieterprinzipien fördern langfristig einfach größere Einheiten. Das kann man wohl sehen, das ist so. Ja. Da kann irgendwann der Mittelstand mit und deshalb sind wir auf dieser KMU-freundlichen Vergabe schon sehr stark drauf. Und ich begrüße alle Gemeinnützigen, die das anders sehen und auch Qualität, Regionalität und all diese Dinge mit berücksichtigen.
Dann lasst uns jetzt über Qualitätsstandards sprechen, abseits der rein wirtschaftlichen Seite. Was bedeutet denn Qualität für die Alpenland, wenn es jetzt nicht nur um den Kostenfaktor geht?
Das ist für uns ein Dreiklang aus Qualität im Bauen, aber auch Leistbarkeit für die Bewohner und auch in der sozialen Komponente mit Wohnzufriedenheit, Zugänglichkeit für die Bewohner immer dreifach gedacht. Wir haben auch schon alles probiert, von dem ökologisch nachhaltigsten Projekt, das sich aber dann einfach in einer Kostenhöhe niederschlägt, wo man schon stark überlegen muss, ist es wirtschaftlich auch oder aus der Leistbarkeitssicht wirklich die Zukunft. Und für uns heißt Qualität in der Alpenland auch aus dem heraus, dass wir als gemeinnütziger Wohnbauträger nicht nur Projekte entwickeln, errichten und verkaufen, sondern diese Objekte ja jahrzehntelang verwalten und damit auch der Betreiber dieser Wohnprojekte sind, Langlebigkeit der Materialien. Also wir folgen wenig Trends, sondern vertrauen da schon drauf, dass das langlebige Produkt das Produkt ist, wo wir uns einfach in Zukunft was Gutes tun. Eine hohe Wohnzufriedenheit für die Kunden. Aus dem Grund heraus, dass wir sehen, dass wenn wir eine hohe Fluktuation haben, weil die Kunden einfach wenig zufrieden sind oder weil das Produkt nicht passt, auch im Betrieb und in der Bewirtschaftung einen höheren Aufwand haben, durch die Sanierung, Wiederbrauchbarmachung. Und für uns ist ganz wichtig, dass wir beim Wohnen schon uns überlegen, kann ein Kunde lange in dieser Wohnung bleiben, hat er dort auch mehr als nur Wohnen und passt es in der langfristigen Ausrichtung auch für die Region. Warum sage ich das so? Weil wir eine starke demografische Veränderung haben. Also wir wissen, die Wohnangebote, die wir jetzt errichten, werden vielleicht in 20, 30 Jahren mit der Änderung in der Bevölkerung einen anderen Bedarf haben. Und wir müssen aber jetzt schon denken, das muss ja in 20, 30 Jahren noch immer so sein, dass sich die Region, und Niederösterreich ist ein Flächenbundesland, wo wir sehr städtische, aber auch wirklich sehr ländliche Räume haben, mit unterschiedlichen Entwicklungen, dass ich dort noch immer ein Produkt habe, das für die Bevölkerung vor Ort, also auch wieder dieser regionale Ansatz passt. Und daher ist diese langfristige Ausrichtung für uns eine Qualitätsausrichtung. Schlussendlich sind wir dann zu dem Entschluss gekommen, auch über viele Diskussionen, das ökologischste Produkt, das nicht leistbar ist, ist nicht unser Qualitätsanspruch. Und das wirtschaftlichste Produkt, das in der sozialen Komponente nicht passt und auch nicht nachhaltig ist, ist es auch nicht. Und daher sind es drei Säulen, wirtschaftlich, ökologisch und sozial, die wir dann halt immer unterschiedlich gewichten, gebe ich auch zu. Also wir haben nicht immer dieselbe Verteilung, wie es sein muss, aber alle drei müssen sich irgendwo so zusammenfinden und dann haben wir die Qualität, die wir wollen.
Anton, was wären da deine Säulen?
Also ich kann dem voll und ganz zustimmen. Also wir sehen die Sache auch als ein sehr pragmatischer Zugang. Aber wir müssen erst sehen, wie gut wir den aufrechterhalten können. Auf uns kommt jetzt die Europäische Gebäuderichtlinie zu. Die wird jetzt in nationales Recht umgesetzt. Und dort mag dann durchaus sein, dass manches, was wir heute so errichten, dann nicht mehr möglich ist, weil uns einfach, sage ich jetzt mal, diese CO2-Absenkungspfad, den wir dort vorgeschrieben bekommen werden, in Schwierigkeiten bringt, dass wir gewisse Bauweisen und Bauarten so gar nicht mehr umsetzen können. Also da, glaube ich, müssen wir schon sehr aufpassen, dass das nicht in die falsche Richtung abbiegt und zu Kostensteigerungen führt oder zu Schwierigkeiten in der Langlebigkeit führt, die wir so nicht haben wollen, weil man dort eben nur auf diesen rein ökologischen Aspekt schaut und auf die anderen Aspekte der Wirtschaftlichkeit und des Sozialen etwas weniger. Also da, glaube ich, ist schon ein bisschen momentan eine Zeit, wo schon ein bisschen Vorsicht geboten ist, gerade auch wir die Standesvertreter sind, dass man dort die Einstellung richtig macht. Da wird das nächste Jahr das entscheidende Jahr sein, wenn man das in nationales Recht entsprechend umsetzt. Was für uns auch noch wichtig ist, und wir sehen das sehr stark, also wenn wir wirtschaftlich bauen sollen, und das macht man natürlich gerne, weil das ist ja das, was der Baumeister eigentlich gut kann, ja, weil er sowohl planen als auch ausführen darf und das kann, ist natürlich auch, dass wir gewisse Freiheiten in der Umsetzung haben und dass wir eben unsere bewährten Baumethoden und unsere wirtschaftlichen Baumethoden auch umsetzen können. Und das ist oft schwierig in der Welt, wenn die Planung schon fix und fertig ist bis zum letzten Schrauben und du musst es dann umsetzen. Können wir natürlich auch, aber macht es meistens nicht günstiger. Das heißt, unser Know-how müsste schon in die Planung einfließen. Da gibt es verschiedene Modelle der Zusammenarbeit, ob das dann der Early Contractor ist, ob es ein Design- und Bildansatz ist, was auch immer. Aber das macht es sehr, sehr schwierig, wenn wir in die Planung überhaupt nicht involviert sind. Und speziell, wenn man dann an Vorfertigung denkt, ja, das muss halt von Anfang an mitgedacht werden. Und ich glaube, da braucht es neue Konzepte der Zusammenarbeit, wie man auch das entsprechend dort berücksichtigen kann. Und ich sage immer, man muss die Planung auch, nicht nur, aber auch wieder von der Baustelle her denken. Also wie kann man was auch einfacher und vernünftiger umsetzen? Und das ist, glaube ich, schon ein bisschen ein Paradigmenwechsel zur Sichtweise der letzten 20, 30 Jahre, weil nicht alle Berufsgruppen sehen das so. Ja. Es gibt durchaus Berufsgruppen, die das gerade völlig anders sehen. Die sagen, mit der Baustelle will man nichts zu tun haben, ja, die Kunst zählt oder was auch immer. Also ich glaube, wir müssen die beiden Welten wieder verbinden, damit wir am Ende wirtschaftlich sind und damit wir das umsetzen können. Auch in puncto Demografie. Die Demografie trifft ja dann nicht nur die Bewohner, die trifft ja auch bei uns die Facharbeiterseite. Und es ist heute schon schwierig, genügend Facharbeiter zu haben. Und wenn Bauten sehr komplex sind, was die Umsetzung betrifft, dann brauchst du halt wirklich sehr, sehr gute Leute, damit sie es können. Da wird uns nichts anderes übrig bleiben, wie die eine oder andere Bauweise wieder etwas zu vereinfachen, damit wir das in Zukunft auch noch gewährleisten können, weil wir vielleicht diese Leute gar nicht mehr haben, die das umsetzen können. Speziell dann auch, was den Gebäudebetrieb und die Instandhaltung betrifft. Also ich glaube, wir müssen schauen, dass wir Ausführungs-Know-how wieder in die Planung hineinbringen, dass das von Anfang an eine große Rolle mitspielt, dass wir auch mehr im Bereich Vorfertigen und dass wir eben aufpassen, dass wir jetzt nicht ökologisch völlig falsch abbiegen und uns da wirklich in ein Problem hineinbegeben. Das ist schon ein bisschen Sorge, die ich momentan habe, wenn ich so sehe, was da auf uns zukommen sollte.
Isabella, du nickst. Das bedeutet, du stimmst Anton in diesem Punkt, also was diese neuen Vertragsmodelle und eine andere Form der Zusammenarbeit anbelangt, vollumfänglich zu?
Ja, ich glaube auch, der Weg zum Baupreis zu kommen, muss ein gemeinsamer Weg sein. Wir machen das auch schon seit vielen Jahren. Das kann man nicht mit jedem machen. Es gibt ja so einfach vis-à-vis, die sich dem nicht anschließen können. Aber ich glaube, dieser kooperative, gemeinschaftliche Ansatz, wo jeder sein Know-how mit einem Ziel einbringt, ist ein wirklich vernünftiger und am Ende des Tages auch ein guter Weg, um das Ziel zu erreichen. Wie machen wir es im Unternehmen? Wenn wir wissen, was wir wollen und den Architekten und das Architekturbüro so weit dabei haben und wir wissen, das ist vom Anspruch her eines, dass wir mit einer Ausschreibung nie in diese Bandbreite, wo wir den Baupreis haben wollen, hineinkriegen, holen wir uns einen Ausführenden dazu und bringen mit dem Know-how über einfach Optimierungen oft zusammen, dass wir dieses Baupreisziel schaffen und wir müssen es auch oft schaffen, sage ich auch. Und der Ansatz da von uns ist dann nicht herunterzusparen oder Abwurfpakete im Nachhinein zu machen. Das hat einem Projekt, glaube ich, noch nie gut getan, sondern viel früher den Partner hereinzuholen und zu sagen, das ist unser Ziel. Wir wollen keine Qualitätseinsparungen machen, aber wir müssen mit den Kosten herunter. Bitte Alternativen, bitte Vorschläge, wie wir diese Kosten erreichen können. Und das ist, glaube ich, schon komplett ein anderer Ansatz, der noch nicht in der Breite gelebt wird, leider, unter Anführungszeichen. Aber wir haben wirklich gute Erfahrungen damit gemacht. Und wir lernen auch unglaublich viel. Ich glaube, es ist auch dieses gegenseitige Lernen ein großer Fortschritt. Und man kommt aus diesem eigenen Silo-Denken heraus. Und das ist das eigentlich Schöne und Bereichernde dabei. Daher, ja, ich unterstütze das total.
Wir beschreiten einen Kreis heute in unserem Podcast. Wo steht Riederbau denn in diesem Spannungsfeld zwischen Kostenoptimierung auf der einen Seite und architektonischer Qualität auf der anderen Seite? Du hast vorher schon einmal kurz das Riederbau-Holzbausystem ins Feld geführt. Was kann man sonst noch an Maßnahmen da ergreifen?
Also ich habe jetzt gerade auf die Schnelle nachgedacht. Ich glaube, wir bauen momentan 4 oder 5 gemeinnützige Wohnanlagen. Bei einer sind wir selber Projektentwickler und damit läuft die ganze Planung über uns. Dort läuft es sehr smooth. Und bei den anderen war bei jedem Projekt eine Optimierungsphase dazwischen. Das heißt, die Pläne waren sehr weit gediehen, man ist mit den Kosten nicht zu fahren gekommen. Und unser Auftrag war dann, das so zu optimieren, dass man in die Kostenbandbreite hineinkommt, in Abstimmung mit den jeweiligen Architekten. Und das ist wirklich dreimal gut gelungen. Also man hat die architektonische Qualität erhalten, hat aber trotzdem die Potenziale gefunden, die notwendig waren, um in den Kostenrahmen zu kommen. Für meinen Geschmack wäre besser, man macht es früher, weil wenn es sehr spät passiert, macht man vieles doppelt und es macht mehr Ärger. Also man könnte es etwas früher machen. Aber es gelingt uns jetzt zunehmend dann gemeinsam die Projekte so zu optimieren, dass sie entsprechend umsetzbar sind. Und da spielt eben unser Holzbausystem schon eine große Rolle, weil wir dort auch im Bauablauf den Bauablauf wieder sehr massiv verändern. Also was das gegenüber den konventionellen Bauen, da haben wir sehr gute Ideen, wie man den Bauablauf auch wirklich optimieren und verändern kann. Das heißt, wir sparen dort auch 20% an Bauzeit, was auch eine gewisse Rolle spielt. Wenn wir auf diese Art und Weise bauen können, erhöhen auch den ökologischen Fußabdruck dort, das wird besser. Und ich sehe schon, dass das in die richtige Richtung geht. Es ist ein guter Mittelweg aus einem rein industriellen Bauen, dann einem rein, sage ich jetzt mal, individuellen Bauen. Wir erzeugen nach wie vor sehr individuelle Gebäude, aber dahinter steht trotzdem ein System. Ja? Und das System ist nicht nur das System, was die Materialität betrifft und wie wir bauen. Es geht uns auch um das System, wie die Prozesse abläufen und wie der Bauablauf ist. Denn da hat sich in den letzten Jahrzehnten einiges eingeschlichen in sehr suboptimale Bauabläufe, die am Ende Geld kosten, die aber Bauherr oder Bauherrin derzeit gar nicht sieht, ja? Weil sie ja nur den Kostenvergleich unter irgendwelchen Handwerksbetrieben sieht, aber gar nicht sieht, dass vielleicht irgendwas völlig suboptimal gemacht wird oder zum falschen Zeitpunkt gemacht wird und erhöhte Kosten verursacht, die man auch anders in den Griff bekommen könnte. Und da ist meine Erwartungshaltung relativ groß, dass diese Projekte, die wir jetzt im Bau haben, dann auch wirklich diesen Kostenvorteil bringen und Zeitvorteil bringen. Und das wird dann unser offensives Angebot natürlich an die Tiroler Gemeinnützigen sein, mit diesem Bausystem dort antreten zu können und so gemeinsam die Ziele besser erreichen zu können.
Isabella, dann ist es jetzt Zeit für eine Gretchenfrage. Wie stehst du denn zu dem systematisierten Bauen? Ist das ein Weg, den ihr bereits geht?
Wir haben auch eine Holzhybrid-Wohnhausanlage errichtet, 80 Einheiten in Niederösterreich, in diesem System, also in einem ähnlichen System. Es war die leiseste, schnellste, staubfreiste Baustelle. Wir haben 3 Grundrisstypen gehabt. Ich glaube, das ist auch oft überschätzt, wie viele Grundrissmöglichkeiten braucht der Kunde zur Auswahl. Ich glaube, mit ein paar vernünftigen Grundrissen, die man dann entsprechend im Gebäudekörper gut zueinander schachtelt, kommt man aus. Das hat sich bewährt. Also wir haben das jetzt schon mehrmals durchgespielt. Wir haben auch einmal probiert, ein Wohnhausprojekt so früh auf dem Kunden anzubieten, wähle deinen Grundriss. Die Kunden waren maßlos überfordert. Das muss man auch mal dazu sagen. Also ich glaube, da haben wir viele Erfahrungen gemacht, dass wir wissen, wenn wir 2, 3 intelligente Grundrisstypen anbieten, kommen wir durch. Und man reduziert natürlich das Fehlerpotenzial. Das, glaube ich, ist der große Vorteil von diesem System oder von der Herangehensweise, dass man das einmal probiert und dass man das dann optimiert. Und dann kann man sehr schnell mit wenig Fehlern Wohnprojekte errichten. Das, glaube ich, hat eine absolute Berechtigung. Das wird auch mehr werden. Wir denken nur noch nicht in der Form in Österreich das Bauen so. Es ist ein sehr individuelles Planen, individuelles Errichten. Immer auch mit der Begründung, naja, jedes Grundstück ist anders. Ja, das ist so, muss man auch sagen. Aber wenn ich heute in eine Standardisierung komme, komme ich auch in eine andere Kostenhöhe. Und ich habe eben, wie gesagt, auch die Fehlerquote wird gering. Und das sehe ich schon als einen wesentlichen Teil bei diesem System, bei diesem standardisierten Bauen. Es wird nicht nur standardisiertes Bauen werden, aber ich glaube, der Anteil wird größer werden in den nächsten Jahren.
Anton, warum ist denn der gemeinnützige Sektor einer, in dem Riederbau seine Design- und Bildkompetenzen ganz besonders gut ausspielen kann?
Und der gemeinnützige Sektor ist, glaube ich, für ungefähr 25% des Wohnungsbestandes in Österreich verantwortlich, ist also ein sehr, sehr großer, sag ich jetzt mal, Auftraggeber und sehr relevant für die Baubranche, aber sehr relevant für die Gesellschaft, denn ich glaube, das ist einer der Gründe, wo man in Österreich noch im Schnitt halbwegs vertretbare Wohnungskosten haben, weil eben dieser gemeinnützige Anteil, das ja irgendwo auch Sozialkapital in einer Volkswirtschaft ist, einen sehr hohen Anteil hat. Da, glaube ich, beneiden uns mittlerweile einige Länder in Europa. Und da können wir deshalb unsere Stärken auch ausspielen, weil ich glaube, die Stärke der gemeinnützigen vor allem in der grundsätzlichen Projektentwicklung und dann auch in der Bewirtschaftung und Betreuung, sage ich jetzt einmal, der Mieter und Mieterinnen liegt, aber nicht immer so im Detail, sage ich jetzt mal, in der Planung und in der Bauausführung. Das ist vielleicht nicht so ganz der Schwerpunkt bei einem Gemeinnützigen. Dort ist dann schon Expertise gefragt von den Planenden und den Ausführenden, das so einzubringen, dass das Ganze auch gut machbar ist. Und da, glaube ich, können wir wirklich in vielen Fällen sehr, sehr gut unterstützen. Und wir können es dann auch mehr oder weniger als One-Stop-Shop abbilden und es sehr einfach machen für die Gemeinnützigen, weil am Ende wollen die eine fertige, mängelfreie Wohnung, die Leute sich leisten können und vermieten können. Das ist, glaube ich, das Entscheidende. Der Bau selber ist, glaube ich, nur ein notwendiges Mittel zum Zweck. Ja. Aber der Zweck der Gemeinnützigkeit, glaube ich, schon, Wohnungsbestände aufzubauen, die dort im Besitz bleiben, langfristig gut erhalten sind und günstig zur Verfügung gestellt werden. Da gibt es ja so sehr die spannende Diskussion, ob gemeinnützige Wohnbauten verkauft werden sollen oder nicht. Da gehen ja die Meinungen auseinander. Soll es Sozialkapital bleiben einer Volkswirtschaft oder soll es das nicht bleiben? Ich glaube, es tut Österreich ganz gut, wenn es einen guten Bestand der gemeinnützigen Wohnungen gibt, die dauerhaft dort im Besitz bleiben und den Leuten zur Verfügung gestellt werden. Und das ist, glaube ich, die Kernkompetenz der Gemeinnützigen. Und unsere ist halt das Planen und Bauen. Und so gesehen ergänzt sich das sehr gut.
Und damit hast du wunderbar übergeleitet zu unserem nächsten Thema, der gesellschaftliche Auftrag des gemeinnützigen Wohnbaus. Du hast es jetzt ja mehrmals als Sozialkapital bezeichnet, den gemeinnützigen Wohnbau. Isabella, was macht den gesellschaftlichen Auftrag der Gemeinnützigkeit heute so relevant?
Naja, wir befinden uns jetzt in einer wohnpolitisch heiß umfedert, wild umstrittenen Phase sind zu wenig leistbare Wohnungen in Österreich auf dem Markt. Ich glaube, das Wohnenthema war noch nie so brisant wie in den letzten Monaten. Der Auftrag der Gemeinnützigkeit ist, aus dem Volkswohnungswesen heraus für eine Vielzahl von Menschen, es heißt so schön für breite Bevölkerungsschichten, dauerhaft leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Der Auftrag ist also nicht nur, die günstigsten Sozialwohnungen zur Verfügung zu stellen, sondern wirklich weit in den Mittelstand hinein. Dauerhaft Wohnraum, wie machen wir das über unbefristete Mietverträge? Und Miete mit Eigentum. Das ist eine spannende Diskussion. Sollen gemeinnützig errichtete Wohnungen verkauft werden? Man muss aus der Historie heraus aber schon auch sagen, dass die Möglichkeit für die Kunden Eigentum zu erwerben auch ein großer und wichtiger Teil war für die Wohlstandsentwicklung in Österreich. Also wir halten in der Gemeinnützigkeit im Moment 40% des Mietwohnungsbestandes. Das ist enorm viel. Das sind die günstigsten Wohnungen am Markt, in der Stadt, aber auch im sehr ländlichen Bereich. Und wir bieten einfach ein breites Angebot, auch durch die Produkte Miete mit Kaufoption und Eigentum. Also ich glaube auch, die Wahlfreiheit, bleibe ich Mieter oder kann ich mir Eigentum über diese Miete mit Kaufoption einmal erwerben, ist genauso wichtig für eine Wohnzufriedenheit. Und daher ist es sehr breit gedacht. Was wird der Auftrag bei uns in der Gemeinnützigkeit sein? Wir werden weiterhin den Auftrag haben, ein Stabilisator am Wohnungsmarkt zu sein. Das ist die Gemeinnützigkeit. Es gibt sehr, sehr umfassende Studien, wie sich der gemeinnützige Wohnbau direkt für die Kunden, aber auch indirekt auf die Kunden der gewerblichen Wohnungswirtschaft auswirkt. Was ist die Beispielsrechnung dazu? Die Beispielsrechnung dazu hat das wie vorausgewertet wäre, wenn eine 70 Quadratmeter Wohnung herangezogen wird, dann spart sich ein privater Mieter, also ein Mieter eines gewerblichen Objektes, durch den Effekt, dass 10% ungefähr pro 10% Anteil an der gemeinnützigen Wohnungen bei dieser Region indirekt 250 bis 340 Euro pro Jahr, weil dieser indirekte Effekt über die Preisdämpfung so hoch mittlerweile ist, dass der Gemeinnützige nicht nur gut ist für seine eigenen Kunden, sondern auch für den gesamten Mietwohnungsmarkt oder Wohnungsmarkt per se. Ich glaube, das ist auch ein unterschätzter Hebel. Das wird ein Auftrag sein für uns, zu stabilisieren. Das ist auch in der Diskussion mit Wohnungspreisen 20 Euro, 24, 26 Euro, die wir gerade haben, sind die Wohnkosten zu hoch. Ganz ein relevanter Faktor. Und natürlich auch das Angebot über unbefristete Mietverträge mit Wohnungssicherheit weiter auszubauen. Was wir schaffen in der Gemeinnützigkeit ist über die Breite, ich glaube, das ist auch wichtig in der Entwicklung der Wohntypen, einfach in eine Breite zu kommen. Die Gemeinnützigkeit war immer schon Vorreiter für Veränderungen in der Wohnraumerrichtung. Das beginnt bei der Bauweise per se, aber auch bei den sozialen Aspekten im Wohnbau. Das wird sich in den nächsten Jahren ganz stark auch in innovativen Wohnformen abspielen. Also was brauchen wir in Zukunft für Wohnungen? Das wird Senioren-WGs, das wird besonderes Wohnen für junge Menschen sein. Und da wird die Gemeinnützigkeit auch über die Aufgabe, die sie hat, für die nächsten Generationen zu denken, ganz ein großer Hebel sein.
Wir haben jetzt die ganze Zeit darüber gesprochen, wie wir bauen. Zum Abschluss würde ich gerne nochmal schauen, für wen wir bauen. Isabella, du hast es schon angesprochen, der demografische Wandel kommt und beeinflusst vor allem auch die Art und Weise, wie heute schon gebaut wird. Kannst du für uns einen Blick in die Zukunft werfen? Was wird da wichtig?
Ich glaube, jedenfalls wichtig werden wird die Wohnversorgung der älteren Bevölkerung. Wir merken jetzt auch schon im ländlichen Raum in Niederösterreich, dass viele ältere Menschen, und das wäre vor Jahren noch undenkbar gewesen, aus ihren Einfamilienhäusern gerne wechseln wollen in barrierefreie Wohnungen. Gar nicht einmal Eigentumswohnungen, sondern wirklich Mietwohnungen. Und unsere Aufgabe wird sein, über Stadt und Land diese Wohnversorgung für die älter werdende Bevölkerung jetzt schon mitzudenken. Wir machen es in der Alpenland insofern, als wir in Projekten schon in Vorleistung gehen und Senioren-WGs, wir nennen sie Clusterwohnungen, immer wieder miterrichten. Ich glaube, der Bewohner oder der Kunde für diese Wohnungen ist vielleicht jetzt noch nicht in großer Anzahl da, aber das wird in den nächsten Jahren eine ganz starke Nachfrage werden. Und ich glaube schon, wir müssen das jetzt mitdenken, weil wir können dann, wenn ein akuter Bedarf da ist, nicht so schnell reagieren in der Projektentwicklung, in der Wohnraumerrichtung. Das ist eine sehr langfristige, sehr träge Errichtung. So schnell sind wir dann nicht mehr. So schnell nämlich, wie die Bevölkerung altert. Daher ist das eine. Und was, glaube ich, schon brennt, ist, dass wir in konzentrierten städtischen Regionen schauen müssen, dass wir für junge Menschen eine kleine, günstige Wohnung finden. Das ist, wenn ich jetzt heute Wien mir anschaue, das ist die größte Nachfrage, warum in Wien ist ein Ausbildungsschwerpunkt, die jungen Menschen wollen in dieser Lebensphase in Wien bei ihrer Ausbildung oder bei ihrem ersten Arbeitsort eine kleine günstige Wohnung und du findest sie de facto nicht mehr. Und das, glaube ich, ist schon auch jetzt in der Politik ein ganz wichtiger Auftrag über das Steuerungsinstrument der Objektförderung zu schauen, dass wir da ein entsprechendes Wohnraumangebot für junge Menschen schaffen. Das, glaube ich, wird eine Zukunftsfrage auch sein, wie können wir ausbilden, wie können wir auch für junge Menschen diese erste Wohnung, die eine extrem große Veränderung ist in dieser Wohnbiografie, so gestalten, dass das ein Übergang ist vom Elternwohnen zum wirklich selbstständigen Wohnen über diese neuen Wohnformen. Und da, glaube ich, muss man wirklich schauen, diese zwei Wohnschnittstellen in den jungen und in den älteren Generationen, die müssen wir, glaube ich, besonders im Auge behalten. Alles andere dazwischen, da gibt's Angebot. Ich glaube auch, dass dieses Angebot mit ich will mir mein Eigentum, mein Einfamilienhaus bauen, ändert sich ja auch gerade. Wir merken in Niederösterreich stark, dass es jetzt wieder nachgefragt ist, ältere Häuser zu kaufen und die schrittweise zu sanieren. Ich glaube, das wird ersetzen, diesen großen Traum, ich baue mir auf der grünen Wiese mein eigenes Einfamilienhaus. Also da gibt es einen Wandel, aber nicht gelöst ist die Wohnversorgung für die Jungen bei den Ausbildungsstätten und für die älteren Menschen auch im stark ländlichen Raum.
Anton, spürt ihr auch schon einen geänderten Bedarf hier in Tirol?
Ja, absolut. Ich meine, ich sehe es bei uns im Bauträgerbereich. Wir hatten vielleicht vor 10, 15 Jahren haben wir noch, sage ich mal, 50-60% der Bevölkerung mit unseren Produkten angesprochen, weil wir damals auch imstande waren, wohnbaugeförderte Eigentumswohnungen zu machen. Das ist mittlerweile sehr, sehr schwierig. Und die frei finanzierten Produkte, die wir haben, damit spricht man vielleicht noch 20% der Bevölkerung an, das muss man eindeutig sagen, die vielleicht noch in Frage kommen, sich das leisten zu können. Und allein aus diesem Aspekt heraus braucht es dort neue Angebote, vor allem für die junge Bevölkerung, das sehe ich genauso, die vielleicht gar nicht mehr so stark am Eigentum hängen, weil sie selber flexibel bleiben wollen, auch unabhängig bleiben wollen und dort aber attraktive Mietangebote in vernünftiger Größe brauchen, vor allem in den urbanen Zonen. Und auch das mit dem Alter kann ich unterstreichen, das wird ein großes Thema werden. Also ich gehe auch davon aus, dass zahlreiche Einfamilienhäuser auf den Markt kommen und entweder von Leuten gekauft werden, die eines wollen und das sanieren, oder wo es dann Nachverdichtung gibt, was auch immer, weil vielleicht durch den Generationswechsel viele das Hausteil dann gar nicht mehr wollen oder woanders ihren Lebensmittelpunkt haben etc. Da kommt es zu einem großen Wandel und ich habe das jetzt mit viel Freude aufgenommen, dass wir dort also zwei Bereiche haben, wo es einen großen Wohnbedarf gibt, also für Junge, also für den Wechsel von dem Elternhaus in das erste eigene Wohnerlebnis und dann im Übergang zum Alter. Das klingt ein bisschen nach Bauboom und das freut mich natürlich als Baumeister, wenn wir dort in den nächsten ein, zwei Jahrzehnten viel zu tun haben, weil manchmal haben wir schon die Sorge, dass keine mehr Wohnung braucht. Aber wenn es da neue Angebote und Notwendigkeiten gibt, ja, davon lebt die ganze Volkswirtschaft, das ist immer eine gute Botschaft.
Isabella, zum Abschluss, welche Trends werden denn den gemeinnützigen Wohnbau in den nächsten 10 bis 20 Jahren dominieren?
Ich glaube, diese Ausrichtung, wie wird sich Bevölkerung verändern und was wollen wir oder was werden wir brauchen in 10, 20 Jahren, das, glaube ich, muss die Handlungsmaxime für die Wohnraumerrichtung von morgen und übermorgen sein. Was mir bei der Debatte oder bei der Diskussion, welchen Wohnraum brauchen wir oder ist Österreich fertig gebaut, um das vielleicht ein bisschen prägnanter zu bringen, fehlt ist das große Zielbild, wohin will Österreich, wenn wir jetzt uns beschäftigen allein mit dem Bevölkerungswachstum, das jetzt immer wieder sehr stark hochgerechnet wird, dann könnte man auch sagen, wenn wir von 2050 es herunterbrechen mit dem Bevölkerungswachstum, wo will Österreich wachsen? Wo will Österreich welche Wohnschwerpunkte haben? Und könnte das einmal in der anderen Richtung herunter planen und in der Strategie erfassen? Das glaube ich, diese Aufgabe muss man sich irgendwann stellen, weil im Moment ist das Wohnthema eines, das in Wirklichkeit jede Gemeinde für sich selber regelt oder beschließt oder auch verhindert. Es ist ja sehr, sehr strittig, wie Gemeinden wachsen oder nicht wachsen wollen. Und man müsste, glaube ich, das Wohnthema oder was werden wir brauchen von der anderen Seite sich anschauen, wo wird Österreich 2050 in der Bevölkerung stehen, nicht nur in der Summe der Menschen, die Wohnraum brauchen, sondern auch in der Entwicklung des Alters. Wo werden wir welche Wohnangebote vielleicht schaffen, weil wir dort keine Betreuungspflegeeinrichtungen haben? Oder umgekehrt, wo werden wir Wohnraumangebote brauchen, weil wir dort eine Konzentration an Ausbildung oder an Arbeitsplätzen haben für genau diese jungen Menschen, wo wir jetzt gerade gesprochen haben, und das so aufzäumen. Ich finde das eine ganz spannende Perspektive, das von der umgekehrten Seite zu sehen, weil dann würde sich das Trendthema sofort relativieren in ein Bedarfsthema. Und ich glaube, das wäre fürs Wohnen der richtige Ansatz, nach Bedarf und Zahlen und Daten, Fakten einmal das aufzudröseln und nicht nach Trend. Die Aufgabe wird sicherlich sein, dauerhaft ausreichend Wohnraum in Österreich zur Verfügung zu haben. In welcher Form und für wen auch immer. Das ist, glaube ich, das, was uns erst am Wohnungsmarkt treffen wird. Wir haben noch keine Wohnungsnot. Wir haben zum Teil schon Wohnraumverknappung. Und eines der wichtigsten Elemente, um eine gute, in Klammer auch leistbare Wohnraumversorgung zu haben, ist einfach ausreichend Angebot, weil auch im Wohnraum gilt das Prinzip Angebot und Nachfrage. Habe ich kein Angebot und die Nachfrage steigt, werden automatisch die Preise steigen. Und ich glaube, das könnte man jetzt auch nochmal in Spannung setzen und sagen, von Fakten, Daten runterbrechen, wo werden wir sein und wo wollen wir hin, auf genug ausreichend Wohnraumangebot schaffen. Das wird den Wohnungsmarkt insgesamt langfristig, glaube ich, sich anders entwickeln lassen, als wir es jetzt so sehr regional denken. Ein schwieriges Thema.
Mhm. Vielen Dank. Ein Thema ist heute immer wieder aufgetaucht und darauf möchte ich jetzt zum Schluss noch einmal kommen. Anton, wenn du einen Wunsch formulierst, welche Rolle soll dann der regionale Mittelstand zukünftig für die gemeinnützigen Bauträger spielen?
Also der Wohnbau ist für uns vermutlich die relevanteste Bausparte überhaupt. Also der Wohnbau macht in Summe vom gesamten Bauvolumen, also inklusive Tiefbau, ungefähr 40% aus. Das ist also die relevanteste Sparte überhaupt und vor allem für die KMU-Betriebe eine sehr, sehr relevante Sparte. Natürlich wäre es für uns wichtig, dass wir weiterhin dort gut beschäftigt sind und dass wir dort auch gut Arbeit haben. Deshalb ist auch für uns dieses ganze Thema Bedarfsprognose sehr, sehr wichtig, weil wir unsere Kapazitäten darauf einstellen müssen. Und so wie es jetzt die letzten 5 Jahre war, war es ein bisschen suboptimal, weil zuerst hat man das nach oben gearzt und dann hat man es wieder nach unten fallen lassen. Das ist für uns im Handwerk ganz, ganz schlecht. Wir brauchen auch sehr lange, bis wir die Leute ausbilden. Für uns ist eigentlich eine kontinuierliche, Auslastung ganz wichtig und entscheidend. So gesehen ist es nicht gut, wenn es steil nach oben geht und dann steil nach unten, sondern wenn es kontinuierlich und gut weitergeht, vielleicht mit der leichten Steigerung, das wäre für uns eine schöne Geschichte. Und ich glaube halt, wenn man sagt, okay, man muss schauen, wo geht die Reise hin, wo wir es Österreich hin entwickeln, es wird sich nicht alles prognostizieren lassen, denn die Wanderungsbewegung 2015 hat 2014 auch noch keiner gewusst. Also da wird man mit gewissen Unsicherheiten und Unwegsamkeiten leben müssen. Und mir fällt halt eines auf, ich glaube schon, dass wir als Land auch eine gewisse Offenheit brauchen. Denn der demografische Wandel ist nicht nur eine Frage der Wohnversorgung, es ist auch eine Frage der Volkswirtschaft und dessen, wie wir das alles auch finanziell bedecken können. Und alle die heute glauben, wir sperren das ab und bauen die Festung, oder in meinen Ort kommt sicher kein gemeinnütziger Wohnbau, weil dann würden ja die vom Nachbarort herüberziehen, das ist ja der Weltuntergang schlechthin, die werden doch ganz, ganz große Schwierigkeiten bekommen, denn der demografische Wandel wird auch diese Ortschaften sehr stark in Mitleidenschaft ziehen und in Probleme bringen. Also wir haben eine Gesellschaft, die immer noch auf Wachstum aufbaut, noch hat keiner was Besseres gefunden. Also ich glaube, wir müssen da auch offen sein, was den Zuzugsfaktor betrifft. Den müssen wir steuern, klar, aber da müssen wir offen sein. wenn wir halbwegs den Standard erhalten wollen, dann müssen wir auch halbwegs den Bevölkerungsstandard halten. Und das ist auch eine Frage, die wir, glaube ich, in dem Land klären müssen. Ja, wie wollen wir es denn damit halten? Denn aus der eigenen Fertilität heraus schaut es nicht gut aus. Ja, da geht es dann irgendwann bald einmal steil nach unten. Und die Konsequenzen hat sich noch keiner überlegt, was das denn da wirklich insgesamt heißt. Da haben wir dann ganz andere Fragen am Tisch als, sage ich jetzt mal, die Wohnungsgröße oder die eine oder andere Vorschrift.
Und das ist ein Thema für einen anderen Podcast tatsächlich. Damit sind wir am Ende dieser Folge von Die Zukunft baut mit, der Riederbau-Podcast, angekommen. Ein herzliches Dankeschön, liebe Isabella, für deinen differenzierten Blick auf den gemeinnützigen Wohnbau. Vielen herzlichen Dank.
Sehr gerne. Danke für die Einladung.
Vielen Dank auch an Anton Rieder für deine Perspektive aus der Praxis. Vielen Dank.
Danke dir.
Diese Folge hat wieder gezeigt, dass leistbares Wohnen mehr braucht als Zahlen und Normen, nämlich Verantwortung und eine regionale Verankerung. Vielen Dank fürs Zuhören. Folgt uns in den sozialen Netzwerken und auf www.riederbau.at. Abonniert unseren Podcast und bleibt dran, denn
Riederbau. Die Zukunft baut mit.